Mein Name ist Reinhard Wobst und ich habe in Zeitschriften verhältnismäßig viele Artikel über Kryptographie geschrieben, auch ein Buch bei Edison Wesley und mich auch sehr viel mit dem Problem der, sagen wir mal, des Datenschutzes im weitesten Sinne beschäftigt. Mein Lieblingsartikel ist voriges Jahr in der Lineline erschienen, über die Methoden des Data Minings bei der kolumbianischen Drogenmafia. Das ist sicherlich eine sehr originelle Anwendung und zeigt, wie weit das Spektrum eigentlich geht. Aber wir leben hier nicht in Kolumbien, doch Gedanken sollte man sich schon machen, welche Rolle zum Beispiel das Data Mining spielt. Und ich glaube, vor diesem Gremium brauchen wir nicht so sehr zu begründen, ob wir etwas zu verbergen haben. Ich habe leider den Vortrag heute nicht gehört, vielleicht kann ich ihn nochmal kriegen. Man merkt eigentlich bei Zeiten, wenn man im Clinch mit jemand anderem oder einer Behörde liegt, dass der, der die Informationen hat, auch die Macht hat, dass der Besitz von Informationen durchaus sehr wesentlich ist. Und dass es in der Geschäftswelt wie in der Politik ganz entscheidend ist, wer an Informationen herankommt. Also Informationen sind durchaus etwas Schützenswertes. Auf der anderen Seite sehe ich aber ein Riesenproblem oder vielleicht auch nicht so sehr Problem, dass die Technik schneller voranschreitet, als wir unser Verhalten darauf einrichten können. Beispiel Kamerahandys. Wer hätte vor 5 Jahren noch mit sowas gedacht? Ganz klar, wenn man seine Kamera in winziger Form in der Brusttasche haben kann, treten Riesenprobleme auf, nicht nur in Umkleidekabinen. Und es gibt überhaupt noch keine Verhaltensregeln. Unser ganzer Datenschutz ist noch auf dem Konzept der Festungsmentalität aufgebaut, wie ich sehe. Also, wir behalten diese Daten, wir geben sie nicht raus. Dummerweise sind Daten kopierbar. Und wenn ich solche Sachen lese wie, die Daten wurden vom Gericht beschlagnahmt, dann frage ich mich immer, welche Kopie davon eigentlich gemeint ist. Ganz konkretes Beispiel, hier in Pirna, die Gruppe Skinhead Sächsische Schweiz, die hat Autonummern und Besitzer zugeordneten Telefonnummern gesammelt und so weiter. Die hatten also richtig ihre eigene Datenbank. Und diese Daten wurden beschlagnahmt, aber bei dem Netz, was dort existiert, sollte man annehmen, dass die Daten natürlich irgendwo noch existieren. Welchen Sinn hat dann eigentlich eine Verordnung, diese Daten zu vernichten? Kann man das überhaupt? Ist eine offene Frage. Vielleicht findet sich heute eine Antwort darauf. Ein weiteres Problem des Datenschutzes sehe ich, die Unterscheidung in sensible und nicht sensible Daten. Sicher gibt es geheim zu haltende Daten, aber große Massen von harmlosen Daten, zum Beispiel Bewegungsdaten, siehe Toll Collect, ergeben durchaus wesentliche Daten. Wenn man in 5 Jahren Zeitabstand noch feststellen kann, wer wann wohin gefahren ist mit dem Auto, und das werden wir auch nicht vermeiden können, dass das feststellbar ist, dann treten da Probleme auf. Die Frage ist, wie wollen wir damit umgehen? Das sind Fakten, die auf uns zukommen. Und welche Rolle spielt dabei die Datenalterung? Ja, das sind jetzt sehr viele Fragen auf einmal. Ich würde einfach mal sagen, fangen wir mal an mit dem ersten Teilproblem. Daten können kopiert werden. Das widerspricht doch eigentlich jedem Datenschutz. Oder gibt es überhaupt schon Ansätze und Konzepte dazu, sowas zu vermeiden? Darf ich mal, hat jemand eine Meinung dazu? Ich weiß, die Frage ist bösartig.
Also ich denke, was die Industrie zumindest da ja anbietet, wenn auch bei einer ganz anderen Gelegenheit, ist ja letztendlich auch Kopierschutz bzw. Digital Rights Management einfach auch, was man bisher halt immer nur im negativen Sinne in Bezug auf Musik zum Beispiel sieht und als Gängelung des Benutzers sieht. Aber genauso gut kann es ja auch für den Benutzer funktionieren. Ich denke, dass da eben auch sehr viel möglich ist, was aber auch ein Umdenken auch bei Datenschützern, ich nehme mich da nicht aus, wirklich zur Folge haben muss, dass wir erstmal diese persönliche Aversion gegen alles, was nur nach DRM und Kopierschutz riecht, ablehnen. Sondern ich denke, dass wir begreifen müssen, dass es auf beiden Seiten funktionieren kann.
Schade nur, dass DRM überhaupt nicht funktioniert. Also ich kenne kein einziges DRM-System, was auch nur einem mittelmäßig intelligenten Schüler standhält. Und sagen wir mal, zumindest die Studenten im Grundstudium sind dann auch in der Lage, Tools zu schreiben, dass auch Oma und Opi, falls sie denn wollen, kopieren können. Also ich denke, dass wir gut daran tun, davon auszugehen, dass ein Wunder passieren müsste, also im Bereich Grundlagenforschung ein Wunder passieren müsste, um an der Eigenheit von digitalen Daten beliebig kopierbar zu sein, irgendetwas zu ändern. Ich rechne nicht mit diesem Wunder. Und eine meiner Grundannahmen für die Forschung ist, Daten sind kopierbar. Daten, die mal in einem offenen Netz zum Abruf bereitstanden, sind nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Und alles, was man tun kann, ist vorbeugen. Also Datenerfassung, möglichst sogar Datenerfassungsmöglichkeit vermeiden. Und für viele Daten geht das. Für manche geht das halt nicht. Dann kann man versuchen, sehr aufzupassen, dass sie nie in einem öffentlichen Kontext abrufbar sind, dass sie nur in geschlossenen Subnetzen, vielleicht sogar nur in einzelnen Rechnern da sind. Aber in dem Moment, wo sie mal allgemein ins Internet gekommen sind, ist die Sache vorbei. Und da sollte man dann nicht irgendwie rumreden oder den Kopf in den Sand stecken oder auf das Wunder DRM hoffen. Also auf DRM zu setzen, ist etwa genauso klug wie zu sagen, wir lösen unsere Energieprobleme, indem wir das Perpetuum mobile erfinden. Sie finden auch immer wieder ein paar Leute, die sagen, sie sind gerade dabei, das zu machen. Nur sie finden, Gott sei Dank, weil wir Physikunterricht haben in der Schule, nicht mehr irgendwelche Risikokapitalfirmen, die denen viel Geld geben.
Sie sagen, die Eigenschaft von digitalen Daten ist deren unendliche Kopierbarkeit und wir müssen irgendwie damit umgehen, indem wir da irgendwie vorbeugen oder sowas. Aber ich finde doch die Frage viel interessanter, wie können wir unser gesellschaftliches Denken so umstellen, dass wir diese Tatsache nicht als Problem empfinden, sondern dass das als normal einfach ist, dass Daten eben, wenn sie einfach irgendwo sind, sind sie überall. Das ist einfach als normal und nicht als problematisch gesehen wird. Ich denke, das ist auch eine Frage von, ja, klingt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber Frage von Kapitalismus, das Datum als Ware angesehen werden. Und dass wir eher versuchen, gesellschaftliche Umgangsformen und Strukturen zu entwickeln, in denen das okay ist, dass es kein Problem mehr ist.
Also ich hatte heute Morgen versucht zu sagen, wir haben hier im Wesentlichen eine Gesellschaft und wir sollten vorsichtig sein, was wir mit ihr anstellen. Also wir können schwer sagen, wir machen mal ein Experiment, wir versuchen mal ganz anders miteinander zu leben. Und wenn sich's nicht bewährt, dann setzen wir zurück und machen so weiter wie bisher. Man kann versuchen, solche Utopien mal zu denken. Man könnte auch versuchen, vielleicht mal auf einer Insel mit einer begrenzten Population das zu probieren. Man müsste vielleicht mal in dem Bereich Soziologie die Sache rübergeben, ob nicht in jeder Gesellschaft, unabhängig vom Wirtschaftssystem, sich so etwas herausbildet, dass Wissen Macht ist und dass eben dafür gesorgt wird, dass nicht alle Leute gleiches Wissen haben, was im Grunde gleiche Macht bedeuten würde. Also ich habe so das Gefühl, dass der normale Mensch seine persönliche Macht maximieren will und dass es nur relativ kleine Subkulturen sind, wo sie ein paar Leute treffen, die in halbwegs glaubwürdiger Weise sagen, dass sie das nicht wollen. Was unter anderem bedeutet, dass vielleicht Kibbutzim im kleinen Stil funktionieren, aber dass Sozialismus im Großen bisher nie funktioniert hat. Auf gut Deutsch, wenn Sie ein Konzept haben, wie alle Menschen auf der Welt gut werden, bin ich bereit, mit Ihnen in das Experiment zu gehen.
Davon rede ich überhaupt gar nicht mehr. Also es geht darum, dass einfach Wissen ist Macht, dass das eben überwunden wird.
Das ist aber so.
Es können nicht alle Menschen jetzt das gleiche Wissen haben, das geht natürlich nicht, aber alle sollen die gleichen Zugangsvoraussetzungen haben, dass jeder sich das Wissen aneignen kann, was er wissen möchte. Und darum, und Wissen ist Macht, läuft ja darauf hinaus, dass Menschen Wissen vorenthalten wird, dass die Menschen unterschiedliche Ressourcenzugänge haben. Das hat allein schon was damit zu tun, ob die Leute Internetzugang haben oder sowas. Das sind solche Dinge, und ich finde, die Open-Source-Bewegung ist doch schon ein Schritt in diese, ich finde, Open-Source ist keine Nischenbewegung, ich denke, Open-Source ist ist eine gesellschaftliche Veränderung, die sicherlich noch in Anfängen steckt, wo viele Sackgassen noch gegangen werden, sicherlich. Aber ich finde, dort ist das auch schon ein Stück weit Realität. Das Kopieren von Informationen, von Software ist kein Problem, das ist erlaubt, da stimmt das niemand mal. Also ich sehe das nicht als eine ganz entfernte Utopie, sondern einfach als ein Denkansatz, der einfach, wo einfach altes Denken überwunden werden muss. Das muss nicht von einmal irgendwo auf einer Insel ausprobiert werden, wenn das nicht klappt, dann ist nichts. So.
Ja, mit Open Source bin ich jetzt nicht so bewandert, aber ich arbeite seit 11 Jahren mit einem Patent- und Markenanwalt zusammen und ich will mal ein kleines Gegenbeispiel bringen, Stichwort Kapitalismus. Denken wir uns 3 Studenten, die Maschinenbau studieren und eine ganz teure, ganz tolle Steuerungssoftware für Maschinen entwickelt haben. In Monate, vielleicht jahrelanger Arbeit, die ganz pfiffig ist. Und auf die Idee ist bisher noch niemand gekommen. Und jetzt kommt ein Investor und sagt, Mensch toll, ihr habt die Brains, ich habe das Kapital, jetzt zeigt mal, was habt ihr denn da gemacht? Und dann hat er die Information, die vorher nur die 3 hatten. Und dann sagt er, nö, ich bin nicht interessiert. Und 3 Monate später vermarktet eine ganz andere Firma genau diese Idee, die natürlich die notwendige Infrastruktur dazu hat, das notwendige Kapital. Und jetzt kommt einer und sagt, wieso denn? Informationen sind doch allgemein gut. Also ich denke schon, man muss nach Fall und Situation sehr differenzieren. Und zu dem anderen Thema, hätte ich mich noch gemeldet, geht es nicht auch um die Steuerung menschlichen Verhaltens? Geht es nicht auch darum zu sagen, gut, ich kann zwar die Informationen, wenn sie in der Welt sind, nicht wieder weglöschen, aber ich muss versuchen, intelligent auf diejenigen zuzugreifen, die mit den Informationen was machen wollen. Das als Gedankenansatz jetzt nur.
Ich glaube, dass das aber einfach auch eine sehr idealistische Einstellung ist, die halt, sehen wir es einfach so, sie funktioniert nicht. Es ist traurig sicherlich, aber ich denke, wir können natürlich jetzt daran arbeiten, dass Menschen zum Beispiel mehr Toleranz üben. Bis das aber passiert ist, bis Menschen auch gegenüber zum Beispiel sexuellen Andersartigkeiten Toleranz üben, ja, bis das passiert ist, ist es einfach so, dass ich bestimmte Teile meiner Sexualität nicht jedem, auf gut Deutsch, auf die Nase binde. Und ich denke, was hier jetzt ein bisschen vermischt wurde, meiner Meinung nach, sind Daten einerseits in Form von Wissen und andererseits halt diese sensiblen persönlichen Daten. Ich habe kein Problem damit, wenn ich einen Text ins Internet stelle und der kopiert wird. Ich habe aber ein Problem damit, dass nur weil ich einmal auf gut Deutsch nicht aufgepasst habe, plötzlich meine intimsten Daten im Internet stehen und ich sie da nicht mehr herausbekomme und Menschen manchmal positiv, manchmal aber eben auch sehr negativ auf solche Daten reagieren. Und zum Beispiel der nächste Arbeitgeber sagt, nö, tut mir leid, für so jemanden habe ich keine Verwendung, weil ich das ablehne, dieses Verhalten. Und das kann ich ja nicht von einem Moment auf den anderen ändern.
Ja, ich glaube, dieser Traum von dem offenen Wissen geht von dem Modell in einer heilen Welt aus und dass wir das nicht haben, dass der Gefahr des Missbrauchs immer da ist, wie hier wirtschaftlich ziemlich einsichtig kam, das ist wohl klar. Also wir können zumindest nicht von heute auf morgen unser Verhalten so umstellen, dass man sagen kann, jeder darf ein beliebiges Wissen rein, unsere ganze Gesellschaft beruht wesentlich noch darauf.
Ich wollte sagen, die Idee mit dem Patent funktioniert genauso wenig wie die Idee mit dem alles Open Source machen. Wozu werden Patente heute eingesetzt? Also doch nicht, um die 3 Leute zu unterstützen. Darum geht es doch nicht mehr. Wenn man sich irgendwie IBM anguckt, was sie alles patentieren, gerade in Amerika, was nicht bei 3 schnell weggelaufen ist, das ist ja auch ein Umkehr von dem originalen Patentgedanken. Also beide Sachen funktionieren vielleicht einfach nicht.
Ja, man sollte es vielleicht nicht Patent unbedingt nennen, weil also ich halte durchaus was auch vom Schutz guter Ideen, wenn sie produktiv wirksam werden. Ob Patent heute das Mittel ist, ist wirklich vielleicht noch eine formale Frage dazu. Ich kann die Sache gleich noch ein bisschen verkomplizieren, weil es ist ja, weil es noch so einfach scheint, zu dem, was sie sagte, man stellt durchaus gerne harmlose Texte ins Internet, sensible Daten nicht, das stimmt. Aber gehen wir davon aus, dass zum Beispiel es eine Software gibt und die wird es geben, die vom alltäglichen Verhalten des Menschen aus öffentlich zugänglichen Daten eindeutig auf seine sexuellen Vorlieben schließt. Was kam heute aus der Art und Weise des Bewegens auf Autoparkplätzen, kann man die Autoknacker identifizieren. Zumindest wird daran gearbeitet. Woran gearbeitet wird, was ich weiß, ist an der Biometrie der Ganganalyse. Es gibt also im Standard bereits schon ein Feld dafür. Und die Ganganalyse stammt ursprünglich aus britischen Kaufhäusern, weil dort Frauen sich gerne gestohlene Sachen unter die Kleidung gestopft haben und dann als Schwangere den Raum verlassen haben. Das hat nur einen Haken. Schwangeren haben einen typischen Gang und der ist für einen Rechner durchaus erkennbar. Und das ist natürlich der Wunschtraum jedes Kaufhausdetektivs, sofort automatisch Alarm zu schlagen, wenn eine Pseudoschwangere den Raum verlässt. So. Das ist aber ein überraschender Rückschluss auf zwar eigentlich öffentlich sichtbare Daten, aber doch relativ intime. Aus öffentlich zugänglichen Daten kann man sehr intime extrahieren. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie man damit umgehen kann. Das ist dieses Problem des Data Mining, dass man also aus großen Massen harmloser Daten Regeln ableiten kann und durchaus sensitive. Frage ans Podium, hat jemand eine Antwort auf diese Frage oder Gedanken dazu? Ja, hat jemand.
Ja, also eine Idee wäre sicherlich, sehr aggressiv möglichst exotische Sexualpraktiken zu publizieren, von denen man also die Leute überzeugt, also wo man sie überzeugt, dass man sie tätigt, ja, damit also letztendlich diese Methoden, diese Daten zu sammeln und zu klassifizieren, dort ins Leere laufen. Es gibt das ja schon bei Mails, indem man Mails also mit Schlüsselwörtern anreicht, um bestimmte Scans zu unterminieren. Das wäre also eine Reaktion, die man dort einsetzen könnte. Die Frage ist natürlich, ob jeder den Mut dazu hat und was das letztendlich auch wieder für Konsequenzen hat, wenn sich auch wieder andere Leute der Sache entziehen. Das werden sicherlich nicht alle mitmachen. Ne? Ja, ist sicherlich jetzt auch ein sehr einseitiges Beispiel und ist die Frage, ob es auf alle anderen Sachen zu übertragen ist. Ne? Aber es wäre halt ein Ansatz. Ne?
Also, darf ich mal was sagen? Ja, also ich habe hier die schon von der Positionierung die Rolle der Opposition, zumindest aus meinem Blickwinkel. Also alle Freunde hinter der Ecke, bitte jetzt zuhören. Wir haben hier die Frage gestellt, habe ich etwas zu verbergen? Ich bin hier aus meiner Sicht der Einzige, der nicht zu verbergen hat, dass er das Geschäft mit den Ängsten macht. Sie verdienen ihr Geld damit. Mit dem Thema hier. Anders kann ich das nicht interpretieren, was Sie sagen, auch wie Sie das jetzt hier einleiten. Ich finde das wirklich unanständig. Sie können das nicht so machen. Sie können nicht ein technisches Problem behandeln und damit durcheinander, ungeklärt als Moderator, ein Gespräch führen, in dem zum Beispiel politische Fragen erörtert werden, soziale Fragen. Also wie gehen wir damit um, dass es das Phänomen einer geschlossenen Technologie gibt? Ja, geschlossene Technologie, ich erkläre das. Ich habe eine Radioaktivität mit einer Halbwertszeit von 25.000 Jahren, die ist nach menschlichem Ermessen ewig. Wenn die in der Welt ist, kriege ich sie nicht raus. Dann habe ich ein innenpolitisches Problem, nämlich da muss 25.000 Jahre jemand drauf aufpassen. Eine geschlossene Technologie. Gentechnologie, wenn ich etwas gemacht habe, das wirklich in den Stoffwechsel eingetreten ist, der Pflanzen, der Biologie, kriege ich nie wieder raus. Das ist eine geschlechtliche, geschlossene Technologie. Wenn ich Daten kopiert habe, Ihr Beispiel, ja, dein Beispiel auch, da kann ich nicht das Original beschlagnahmen, weil das ist da, ja. So, das ist wirklich eine technische Seite dieses Phänomens. Und da müssen wir uns, das ist interessant, dazu sitze ich aber hier am falschen Platz, weil ich ein ganz normaler User bin, über technische Abschätzungen unterhalten. Das andere ist aber wirklich, wovon Sie offensichtlich überhaupt keine Ahnung haben, das ist die soziale Seite der Sache. Wie können wir die Frage beantworten, wer entscheidet im vorpolitischen Raum bei Wahlen, Bill Gates, wir oder der Bundesinnenminister oder wer immer, trifft also die politische Entscheidung über die Frage der Technikabschätzung. Das hat mit der Technik selber dann gar nichts zu tun. So bitte ich Sie also jetzt, da ich hier jetzt diese Rolle gerne annehme, es ist also so, ich könnte Sie hier dort reden, ich könnte stundenlang reden zu allem, was Sie hier sagen, aber das ist ja gar nicht mein Auftrag, die Frage jetzt getrennt zu behandeln. Ich lerne wirklich nur dabei, wenn Sie über die Technikabschätzung sprechen. Ich würde dann ganz gerne etwas aus der Sicht des Soziologen auch dazu sagen. Es war natürlich nicht unfreundlich gemeint, aber nehmen Sie es bitte an.
Jetzt bin ich aber maximal verwirrt. Denn wie wir vorhin schon mal beredet hatten, ist ja wirklich so, dass die technischen Folgen durchaus eine wesentliche Beeinflussung auch unseres Alltags bedeuten. Und ich finde, dass die Technik mit unserem Verhalten oder auch Sozialverhalten durchaus sehr eng verknüpft ist. Wenn jemand anderer Meinung ist, bitte ich sofort kundzutun. Ja.
Also wir sollten sicherlich versuchen, schon zu unterscheiden, wo sind wir jeweils Experten und wo sind wir Laien. Also wenn ich über Gesellschaft rede, bin ich Laie, selbstverständlich, das gebe ich zu. Aber auch wenn ich dort Laie bin, muss ich versuchen, absehbare Auswirkungen von Technikentwicklung der Gesellschaft zu benennen. Das ist das Mindeste, was ich tue, als Wissenschaftler tun muss. Und ich nehme natürlich auch als zumindest Person irgendwie zu dieser Entwicklung Stellung. Es tut mir leid, ich bin keine Maschine. Ich habe bei dem, was ich an Zukunft oder an Entwicklungsmöglichkeiten sehe, mitunter auch Gefühle. Nicht nur Interessen, sondern auch Gefühle. Und die äußere ich auch. Nicht mit dem Anspruch, dass das, was ich an der Stelle sage, objektiv ist. Das ist subjektiv. Und da wird das auch deutlich, dass das subjektiv ist. Konkret, oder die Schwierigkeiten, die ich sehe im politischen Raum, dass mitunter auch die simpelsten Dinge bereits auf der technischen Ebene falsch dargestellt werden und dann natürlich auch die Konsequenzen absolut abenteuerlich. Also was weiß ich, wenn die großen Hersteller beispielsweise von Multimedia-Peripheriegeräten sagen, wir hätten gerne die GEMA-Abgabe los und dann erzählen sie den Politikern, dass das mit dem DRM klappt, dann muss ich einfach sagen, als Wissenschaftler, das ist haltlos. Aber auf der Basis entscheiden dann wiederum andere Leute, wie sie jetzt mit dem Bereich umgehen. Also versuche ich sehr deutlich und durchaus auch hin und wieder auch an Emotionen appellierend klar zu sagen, das ist erstens falsch und zweitens ist es eine Lüge, weil die Leute, die es verbreiten, wissen, dass es nicht stimmt. Und dann schauen wir, was passiert. Und möglicherweise müssen wir dann auch in unserer Gesellschaft über solche Sachen, wo ja gerungen wird, wo es ja wirklich um viel Geld geht, wo es um Macht geht, auch ringen, zumindest verbal, vielleicht auch aggressiv, habe ich kein Problem mit.
Jemand von Ihnen? Also zu dem Punkt vorhin, den Sie angesprochen hatten, öffentlich zugängliche Daten, daraus werden intime Daten. Auch ein Beispiel, was vermehrt in den letzten Jahren auftritt, also die Parteien, die im Vorfeld von Wahlen Erhebungen durchführen, Beispiel in bestimmten Stadtteilen mit bestimmten sozialen Gegebenheiten wählen diese Personen, die dort leben, zu einer bestimmten Wahrscheinlichkeit CDU oder SPD oder Grün. Das sind für die Partei natürlich interessante Daten. Das, was offenbar ist, ja, dass Personen eben in diesem Stadtteil leben. Also es wird dann am Ende zu personenbezogenen Daten, eben wie bei diesem Beispiel, also dieses statistische Datum wird dann auch tatsächlich ein personenbezogenes Datum. Also wenn ich sagen kann, also mit 80% Wahrscheinlichkeit, derjenige, der ein rotes T-Shirt trägt, der wählt die und die Partei. Ja, also das ist tatsächlich so und das ist natürlich auch bei diesem Beispiel, was Sie genannt haben, also mit dem Gang, mit der Gangweise, ist das natürlich auch so. Das werden personenbezogene Daten. Also wenn ich jetzt in einem Kaufhaus als Betroffener mich bewege, muss ich natürlich auch wissen, dass meine Daten in einer bestimmten Weise verarbeitet werden, dass ich beobachtet werde, videografiert werde, worauf auch aufmerksam gemacht wird im Regelfall. Da erwartet jeder
eine ja, beobachtende Verarbeitung. Also steckt jetzt hier jemand ein Wäschestück in die Tasche, das wird beobachtet, das ist jedem klar, dass er vielleicht daraufhin beobachtet wird, ob er schwanger ist. Weiteres personenbezogenes Datum, das ist nicht jedem offenbar. Also entweder müsste das Kaufhaus dann wohl am Ende darauf aufmerksam machen. Man wird wahrscheinlich in der Verhältnismäßigkeitsprüfung sagen, bei der Zulässigkeit dieser Videodatenverarbeitung ist das noch verhältnismäßig. Also das müsste man jetzt tatsächlich sehen. Vielleicht ist es in Antwerpen, ja, wenn es da um Diamanten geht, also noch verhältnismäßig. Aber es ist dann vielleicht in anderen Bereichen, also die weniger sicherheitsrelevant sind, bei Woolworths nicht mehr so. Ja. Und das ist dann im Einzelfall genau abzuwägen. Sie haben recht, also dieser Punkt, öffentlich zugängliche Daten, sage ich mal, umzuwidmen, ja, weiter zu verarbeiten, also mit neuester, modernster Technik, das ist auch eine Herausforderung für den Datenschutz, aber er kann mit den gegenwärtigen Instrumentarien auch gelöst werden. Also über die Frage, ist die Datenverarbeitung in dem Maße dann auch tatsächlich angemessen erforderlich?
Habe ich gleich noch eine Gegenfrage. Ja. Die größte Datenbank, die ich kenne, ist bei Walmart. Also konkrete Zahl dazu ist leider schon ein paar Jahre alt. Zum Vergleich, das gesamte Usenet wird vom britischen Geheimdienst zyklisch mitgeschnitten, immer die letzten 90 Tage. Das sind 2 Terabyte Text. Und NEC hat, glaube ich, für Walmart einen Rechner zur Verfügung gestellt für ihre Kundendatenbank. Das waren 24 Terabyte. Das sind also alle wahrscheinlich Zahlungsvorgänge und alle Daten, die in irgendeiner Weise anfallen. Wenn man diese Daten intelligent verarbeiten kann, ist das natürlich ein ungeheures Potenzial. Auf der anderen Seite sind das auch betriebsinterne Daten, die naturgemäß der höchsten Geheimhaltung unterliegen. Da kommen Sie doch als Datenschützer gar nicht ran und können doch die Verwendung auch gar nicht kontrollieren.
Also wenn ich für Walmart Deutschland in Sachsen zuständig wäre, ist das die Regierungspräsidien sind es ja gegenwärtig, dann käme ich natürlich auch an solche Daten ran. Ja. Also der Datenschutzbeauftragte, die gesetzlichen Landesdatenschutzbeauftragten kommen auch an Daten heran, also die Verschwiegenheit unterliegen oder bestimmten Dienstgeheimnissen, Berufsgeheimnissen unterliegen. Also das wäre nicht das Problem. Die Frage ist, ob Walmart das hier tatsächlich darf, ja. Ja, hier Daten übermitteln. Ich weiß nicht, ob sie es in Deutschland machen, ist mir nicht bekannt. Ja,
ja, Daten über Zahlungsvorgänge werden zum Beispiel ohne weiteres erfasst.
Das von wem, ja?
Also werden zum Beispiel, wenn ich bei Karstadt eine Kundenkarte kaufe, bin ich ja de-anonymisiert, das ist den meisten nicht klar. Und es ist klar, wann ich was gekauft habe. Und das Kaufhaus weiß natürlich auch, war das ein Sonderangebot, liegt das im Regal weit unten, was hat der Kunde für Kaufgewohnheiten. Mit der Zeit könnte sich ein regelrechtes Personenspektrum daraus ergeben. Und das
aber
ist kaum zu verhindern.
Dass Karstadt jetzt diese Daten weitergibt, ja, an ein anderes Unternehmen oder an einen Geheimdienst, das ist natürlich so auch nicht zulässig. Ja. Also wenn Sie es denn machen wollten, also dann müssen Sie auch vorher, bevor der Kunde dann seine Einwilligung erklärt, also mit der Kundenkarte agieren zu wollen, darauf hinweisen. Aber jeder muss auch wissen, wenn ich mich darauf einlasse, Kundenkarten zu nehmen, ob bei Toys oder bei Karstadt ist, also dass natürlich dann weitergehend, also mein Kaufprofil, ja, offengelegt wird und dass ich natürlich mehr Preis gebe. Ja, aber die meisten Konzerne machen das ja auch, indem sie das dann erkaufen, ja, über Vergünstigungen. Und da muss ich mich dann eben als Betroffener fragen, was ist mir das wert? Also möchte ich da irgendwie mal 5% Rabattangebot von Toys haben oder lasse ich das lieber sein? Also ich möchte nicht, dass so viel über mich preisgegeben wird und dann auch direkt de-anonymisiert, wie Sie zu Recht sagen, verarbeitet werden kann. Ja,
Da komme ich aber dann gleich noch ein ganz anderes Problem. Weil das, was ich jetzt erklärt habe, ist ja alles ganz richtig so. Das Problem ist bloß, dass über die Käuferprofile für verschiedene Gebiete natürlich auch festgelegt wird, wie das die Zahlungsmoral meinetwegen wird. Und egal, ob man ein System mitmacht oder nicht, wenn es eine gewisse Verbreitung hat, ist man quasi mit drin durch den Wunder. Spätestens, wenn man bei Quelle was bestellt, hat man das Problem, dass man entweder vielleicht schon zahlen darf oder nicht. Eben weil aus den Kundendaten andere Leute, die bei einem in der Umgebung wohnen, Rückschlüsse gezogen werden, wie es im gesamten Gebiet aussieht. Das halte ich schon für unsere Probleme.
Deshalb ist das wahrscheinlich ein tierisches Problem, weil letztlich Daten immer Minderheiten schützen in irgendeiner Form. Ich meine, wenn jetzt sozusagen für die Mehrheit der Leute, die beispielsweise jetzt auch so eine örtliche, wie auch immer, Einordnung betrifft, stimmt das ja durchaus. Und also habe ich ja eigentlich mit dem Sinne des Datenschutzes auch zum großen Teil den Schutz irgendeiner, wie auch immer gearteten Minderheit im Blick. Und ich meine, da ist vielleicht die Frage, vielleicht hat unsere Gesellschaft an sich ein Problem, mit Minderheiten umzugehen. Und deshalb hat sie wahrscheinlich auch ein Problem, sagen wir mal, den Datenschutz viel, viel klarer irgendwie durchzusetzen. Weil ich denke mal, 90% der Leute in diesem Land sehen überhaupt kein Problem da drin. Na, ich meine, den Leuten ist nicht bewusst, dass sicherlich jeder in irgendeinem Gebiet eine Minderheit ist.
Meistens sind sich, glaube ich, auch gar nicht darüber bewusst, was sie überhaupt an Daten als Preis geben. Und wie
das ist das auch?
Aber da liegt vielleicht gar nicht mehr daran.
Wirklich?
Mir gelingt das geistig noch nicht, das nachzuvollziehen. Ich habe aber vorher über was anderes nachgedacht und komme dann wieder darauf zurück. Eigentlich ist das Thema doch schon falsch. Habe ich was zu verbergen? Das hat schon so ein Schuldanerkenntnis. Irgendwie bin ich vielleicht irgendwo, habe ich einen schwarzen Fleck. Eigentlich müsste man die Frage doch ganz anders stellen. Wie kann ich meine Privatsphäre verteidigen? Oder mein informationelles Selbstbestimmungsrecht oder was auch immer. Wie kann ich die Grenzen deutlich machen, die nun mal zu ziehen sind, wenn man von der Würde des Menschen ausgeht? Und dann ist es aber nicht ein Problem der Minderheit, sondern eigentlich der Atomisierung der Gesellschaft. Denn diese Frage, wie kann ich mich schützen, meine Privatsphäre betrifft jeden Einzelnen und nicht nur Homosexuelle oder solche, die lieber ein Rattenhäuschen haben, sondern es betrifft jeden Einzelnen von uns, die Frage, wie kann ich mich schützen? Also deswegen kann ich den Bezug zu den Minderheiten jetzt nicht herstellen.
Also wenn man in die Kerbe haut, dann ist natürlich die Frage noch in einer anderen Form viel zu pauschal gestellt. Es geht doch nicht darum, ob ich irgendetwas absolut zu verbergen hätte, sondern mal leicht anders formuliert, will ich wirklich allen Leuten das Gleiche erzählen? Will ich allen Leuten in gleicher Form gegenübertreten? Ist für mich meine ganze Umwelt uniform? Also ich sage jetzt nicht uniformiert, sondern uniform. Und ich denke, das ist einfach nicht der Fall. Ich begegne manchen Menschen anders. Zu manchen habe ich Vertrauen, zu manchen weniger. Ich habe nicht immer eine Rechtfertigung. Ich sage keineswegs, dass das gerecht ist. Aber ich bin so, ich entscheide so. Ich muss übrigens auch damit leben, dass mir manche Leute misstrauen. Und ich muss auch damit leben, dass mir manche Leute manchmal sehr vertrauen, obwohl ich das gar nicht will. Also so, aus meiner Sicht ist es etwas ganz Natürliches. Und wenn Sie sich selbst fragen, ob Sie sich eine Lebenssituation wünschen, wo Sie allen Leuten gleich begegnen, lassen Sie es mal auf sich wirken. Also ich muss erstmal für mich sagen, oh boah, da müsste ich jetzt eine ganze Weile drüber nachdenken, ob ich so leben könnte. Ob ich so leben wollte, wäre ich wahrscheinlich nach 2 Stunden der Meinung, nein, will ich nicht.
Das ist für mich eigentlich auch die Hauptfrage zur Zeit. Das hatte ich vorhin auch in meinem Vortrag schon gesagt, dass es mir nicht darum geht, habe ich was zu verbergen oder behandelt man mich als Kriminellen. Für mich ist momentan die Frage, wie kann man eigentlich diesen Zug in Richtung transparente Gesellschaft noch stoppen, weil wir meiner Meinung nach überhaupt nicht in der Lage sind, mit einer solchen transparenten Gesellschaft umzugehen. Und es auch gar nicht wollen und auch das Recht haben, das nicht zu wollen. Weil ich habe das Recht, wie auch Herr Fitzmann eben sagte, zu sagen, nein, dir möchte ich das nicht erzählen. Ich möchte dir nicht sagen, was ich in meinem stillen Kämmerlein mache. Ich möchte dir nicht sagen, wie viel ich verdiene oder wen ich mag oder nicht mag und warum nicht. Das Recht geht aber immer mehr verloren, je weniger wir noch an die Privatsphäre glauben und je offener wir also mit unseren Daten eigentlich förmlich um uns schmeißen.
Gut, aber transparent, also ich denke, wir müssen vorsichtig sein, solche Schlagworte immer gleich auf alles anzuwenden. Es gibt manche Teile in der Gesellschaft, da würde ich mir mehr Transparenz sehr wünschen. Ich mache ein Beispiel. Bei mündlichen Prüfungen an der Uni, das ist potenziell ein Ort sehr großer Willkür. Sie sind als Student normalerweise kaum einer anderen Person oder in dem Fall normalerweise zwei Personen, Prüfer und Beisitzer, so ausgeliefert wie in dieser Situation. Wenn wir an der Stelle sagen würden, okay, bei jeder mündlichen Prüfung läuft eine Videokamera mit und gegebenenfalls muss ich als Prüfer damit rechnen, dass das, wie ich hier reagiere, publik wird, zumindest universitätsweit, muss ich sagen, es ist nicht eine Traumsituation, jetzt einen Teil des Arbeitslebens unter diesen Bedingungen abzuwickeln, aber nach Güterabwägung würde ich sagen, ja, das würde ich akzeptieren, weil ich den Zweck und die Forderung nach Transparenz und nach der Begründung von Noten und dass die jetzt nicht willkürlich gemacht werden, weil ich das einsehe. Aber die Pflicht beispielsweise, mich jetzt allen Menschen in meinem Privatleben oder in dem Bereich, wo es jetzt subjektiv zugeht, gleich verhalten zu sollen, da würde ich absolut Sturm dagegen laufen. Oder ich nehme was anderes aus der Uni. Es ist klar, dass jeder Student von mir in gewissen Teilen, wo ich Amtsperson bin, Fairness fordern kann und Gleichbehandlung. Es gibt aber auch Dinge in der Uni und je tiefer es in die Forschung hineingeht, wo formale Gleichbehandlung überhaupt nichts mehr nützt, weil die Leute nämlich zwar formal vielleicht gleich zu behandeln sind, aber ganz unterschiedliche Fähigkeiten haben. Ich werde also, selbst wenn ich versuche, gerecht zu sein, Menschen sehr unterschiedlich behandeln. Eine meiner Aufgaben ist ja, dass jeder, der studiert, irgendwo seine Fähigkeiten ausschöpft und auslebt. Ich muss Leute unterschiedlich behandeln. Also zum Beispiel die Frage, gebe ich jemand eine Diplomarbeit und versuche sozusagen, ihn zu fördern, das ist für mich dann etwas, das ist subjektiv. Da hätte ich gerne keine Filmkamera dabei und da würde ich einfach auch sagen, das ist subjektiv, dazu stehe ich. Also ich habe nicht das Gegensatzpaar Transparenz und Privatsphäre, sondern für mich ist es einfach eine Frage, in welchem Sektor. Und da gibt es Sektoren, da hätte ich gerne viel, viel mehr Transparenz, als wir heute haben, aber es gibt auch Sektoren, da hätte ich schon gerne erheblich mehr Privatsphäre, als wir heute haben.
Ich möchte das kurz ergänzen durch eine Umformulierung, also insofern nicht die transparente Gesellschaft, sondern eine zwangsgläserne Gesellschaft, wo ich nicht mehr entscheiden kann, was ich preisgeben möchte, so wie Sie sagten, sondern wo ich gezwungen werde, alles preiszugeben, wirklich alles. Das meine ich.
Und das ist für mich eine sehr unmenschliche Gesellschaft.
Richtig. Und ich habe so das Gefühl, dadurch, dass zum Beispiel auch diese Datensparsamkeit, die es ja mal gab, dieser Grundsatz, wirklich nur, also die Daten einfach auch irgendwo wirklich als wichtig zu achten und nicht einfach wie im Sonderangebot wirklich kübelweise Daten rauszugeben. Ich habe das Gefühl, die ist verloren gegangen. Und dass man immer mehr durch diesen Verlust der Datensparsamkeit oder diesen Gedanken daran wirklich in diese zwangsgläserne Gesellschaft rutscht. Eben auch unter dieser Prämisse, wieso hast du denn was zu verbergen? Was ja schon diesen negative Touch hat, was zu verbergen gleich, du bist ein ganz schlimmer Mensch. Und das möchte ich nicht.
Ich glaube, dass es überhaupt nur möglich ist, vernünftig zu existieren mit der Komplexität der heutigen Wirklichkeit, wenn man interdisziplinär rangeht. Also ich glaube, jeder von uns hat die Tendenz, irgendwie sein Ding zu machen. Der eine ist Techniker, der andere ist Jurist und der dritte ist Wirtschaftler. Wenn jeder in seiner Badewanne schwimmt, dann wird das nichts. Der Soziologe zum Beispiel beobachtet mit empirischen Methoden und beschreibt. Und daher kann er natürlich sehr sensibel auf gesamte große Bewegungen ein Augenmerk werfen. Viel besser als jemand, der in seinem Studierzimmer sitzt und Computerprogramme entwirft. Auf der anderen Seite brauchen wir Leute, die die Technik vorwärts bringen, die eine Ahnung von der Technik haben. Wir brauchen den Juristen, der eigentlich sagen soll, was sein soll. Der Datenschutzbeauftragte ist jemand, der einen Auftrag hat, irgendwas zu schützen. Wir könnten zum Beispiel bei der Diskussion im Augenblick, meine ich, ganz gut einen Historiker gebrauchen, da könnte man sagen, wie ist eigentlich das Grundgesetz zustande gekommen? Was hat man sich denn gedacht? Warum hat man denn die Menschenwürde hineingestellt? Diesen Abwehrimpuls nach außen zu sagen, wir wollen keine Gleichschaltung und alle mit dem braunen Hemd, sondern jeder ist ein Individuum, darf anders sein als der andere und hat ein Recht darauf, geschützt zu werden. Und so muss man verschiedene Disziplinen zusammenführen, um das als Gesamtspiel zu sehen. Und nur dann hat man eine Chance und dann bewegt man sich natürlich im politischen Raum.
Ja, also können wir nicht machen.
Die Diskussion ist natürlich jetzt schon ein bisschen weitergelaufen, seitdem ich mich gemeldet habe. Vorhin, beziehungsweise es liegt eigentlich dem Ganzen immer so eine Überlegung von, ich sage jetzt mal, Maschinenstürmerei zugrunde. Was wir nicht können, ist meiner Meinung nach diese technische Entwicklung in irgendeiner Form zu verhindern oder zurückzudrehen. Die Möglichkeit, Daten zu sammeln, Daten auszuwerten, in irgendeiner Form zu verhackstücken, ist da und sie wird genutzt werden. Ob ich es jemandem erlaube oder ob ich es jemandem verbiete, er wird es trotzdem tun. Ich kann natürlich mit harten Strafen für bestimmte Auswertungen drohen. Nehmen wir mal an, der Herr Walmart hat also 24 Terabyte Daten gesammelt. Die Daten, die er gesammelt hat, sind völlig legal. Sind ganz normale Kassenauszüge, steht sonst auf den Rollen drauf, kann ich ihm keinen Vorwurf machen. Das eigentliche Potenzial besteht darin, welche Auswertung er mit diesen Daten macht. Das ist schon ein bisschen schwieriger zu verfolgen, denn da muss ich seinen Programmcode nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob das jemals ernsthaft regulierbar ist. Und die technische Entwicklung geht auf jeden Fall schneller, als jemals irgendwelche Gesetze dafür entstehen können. Und jetzt muss ich die Frage stellen, die vielen Gesichter, die ich Menschen gegenüber vorzeigen kann, sollte ich die nicht auch den Maschinen gegenüber vorzeigen können?
Frage. Ja gut, wir haben ein Forschungsprojekt, also richtig groß mit Herstellern, IBM, HP und so weiter. Die EU-Kommission gibt da 10 Millionen Euro über 4 Jahre, genau das Identitätsmanagement, also datenschutzförderndes Identitätsmanagement ist das Schlagwort. Und wir hoffen, dass wir da deutlich weiterkommen in den 4 Jahren.
Ja, gleich mal daran anknüpfen, inwiefern muss man sich denn überhaupt gegenüber den Maschinen zeigen? Ich meine, das soll es nämlich eigentlich so sein, dass die Technik dem Menschen geben soll?
Das lässt sich der Mensch schwer vermeiden. Das Zeug wird installiert, Toll Collect hat gebaut, irgendwann wird er kaum funktionieren und dann zeige ich mich. Oder ich verweigere mich der Autobahn und laufe nur noch durch den Wald. Kann ich machen. Kein Problem. Aber mein Handy sollte ich dabei nicht einschalten, weil das sammeln wieder andere Leute. Und ich weiß gar nicht, ob man heutzutage noch Handys braucht. Das meiste kann man vom Satelliten aus beobachten. Spätestens wenn ich meinen Rucksack dabei habe, bin ich wahrscheinlich vom Satelliten aus sichtbar. Ist einfach so. Und wenn es heute nicht so ist, ist es in 10 Jahren so, machen wir uns nichts vor. So, und die Daten fallen an. Es gibt Leute, die haben die Daten, sie können sie speichern. Es gibt auch Leute, die haben genügend Langeweile, um die Daten auszuwerten. Und was nur?
Es gibt auch eine positive Wirkung.
Also ich würde an der Stelle gerne dem, was Sie als Fakt sagen, zumindest ein Stück weit widersprechen. Es ist klar, dass wenn Sie die Technikentwicklung einfach so laufen lassen, wie sie läuft, und wenn Sie einige starke Akteure in dieser Gesellschaft einfach so agieren lassen, wie die von sich aus agieren wollen, dann läuft es exakt so, wie Sie sagen. Als ich, das war 83, damals war gerade die Volkszählung, die ja dann gestoppt wurde, im Schwange, nach dem Diplom mein Forschungsgebiet gewählt habe, war ich sicherlich beeinflusst durch die Volkszählung, die damals im Schwange war. Und ich habe mich gefragt, wie können wir Techniken entwickeln, die sich diesem Megatrend entgegenstemmen. Und wir sind heute so weit, dass wir in der Forschung Konzepte haben, wie wir Kommunikation unbeobachtbar hinkriegen, wie wir Zahlungssysteme anonym hinkriegen. Wir haben zu dem Trend, den Sie beschreiben, in vielen, vielen, vielen wichtigen Transaktionen Alternativen gefunden. Das heißt noch nicht, dass die in der Realität gebaut werden, dass die in der Realität genutzt werden. Aber es gibt technische Alternativen. Es gibt inzwischen auch Fördergelder, beispielsweise von der EU, um manche davon zu erproben. Und es ist heute so, dass wir diesen Gegensatz haben, dass, was weiß ich, das Forschungsministerium ein Projekt zur Förderung des anonymen Websurfens fördert bei uns und dass das BKA zu uns kommt und sagt, diese Idioten fördern so einen Quatsch, der uns so viele Schwierigkeiten macht, und der Innenminister Schilly bei der Einführung des neuen Bundesbeauftragten für den Datenschutz macht entsprechende Bemerkungen darüber. Also, was ist passiert? Wir haben sozusagen in der Politik, also in der jetzigen Regierung, unterschiedliche Akteure, die unterschiedliche Dinge betreiben. Das heißt also, es läuft exakt so, wie Sie sagen, wenn man es einfach laufen lässt. Aber das Schöne an den Zukunftsprognosen ist, dass wir als Menschen gewisse Gestaltungsmöglichkeiten haben. Ich glaube nicht, dass wir die Alternative diskutieren, zurück auf die Bäume, Brüderaffen. Ja, das nicht. Aber wie Technik gebaut wird, das kann man unterschiedlich machen. Da gibt es Alternativen, und ich sitze hier, weil ich will, dass über die Anwendung dieser Alternativen und die Implikationen der Anwendung oder Nichtanwendung nachgedacht und diskutiert wird. Und ich hoffe, dass in einer Demokratie dann auch irgendwann Entscheidungen gefällt werden, was man will, was es nicht einzelnen Mächtigen nur erlaubt, das voranzubringen, was sie wollen. Ich bin nicht so naiv, dass ich sage, es wird sich im ersten Schritt das Gute, wer immer jetzt gerade die Macht hat zu definieren, was gut ist, durchsetzen. Das sind Prozesse, da gibt es Rückschläge, da wird man frustriert sein. Aber dass die Technik in all ihren Auswirkungen einfach von Himmel herab auf uns da niederregnet und da ist nichts zu gestalten, so ist es Gott sei Dank nicht.
Jetzt erstmal eine Weise. Ja, ich wollte auch mal, der Mann hier direkt vor mir auch diese Frage, habe ich was zu verbergen? Also ich finde es nicht falsch, dass die Frage gestellt wird, aber mir ist wichtig darauf hinzuweisen, dass sie eben also gleich so eine Art Misstrauensvorschub unterstellt. Grundsätzlich, wenn ich irgendwelche Informationen nicht preisgeben will, wird sofort unterstellt, da könnte ja was Schlechtes dabei sein. Irgendwas Subversives, keine Ahnung was. Und ich denke, diese Fragen und dieses Denken heraus, weil dieses Argument kommt ja oft, wenn ich irgendwie sage, ich möchte nicht beobachtet werden und so, und dann kommt das Argument, ja, wenn du nichts Falsches machst, ist es ja nicht schlimm. Wenn du kein Verbrechen machst und so, dürftest du überhaupt kein Problem haben. Und dahinter steckt, glaube ich, eine sehr starke, ja, ich nenne es mal in eine Kontrollideologie, also in eine Art Versuch von irgendeiner Macht, irgendeine gesellschaftliche Ebene, die halt versucht, Macht auf die Menschen auszuüben und vor allem Kontrolle, nach dem Motto, wir müssen einen Überblick über alles haben. Also das geht vom Ansatz her schon Richtung Orwell. Also ich will es nicht so dramatisieren, aber so hinter der Frage, wenn du gegen Überwachung bist, bist du automatisch ein subversives Element, weil du wirst ja Sachen, die andere nicht sehen. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wirklich auch ganz klar gesagt wird, versucht uns dafür zu sorgen, dass jeder Mensch wirklich autonom ist, darüber, also Selbstbestimmungsrecht hat, darüber, welche Informationen er preisgeben will. Und das ist für mich eine ganz wichtige Basis eben auch für Freiheit überhaupt. Und was ich am Anfang sagte, wo ich kritisiert hatte, dass Informationen sozusagen zurückgehalten werden über Patente oder was weiß ich, das ist ja was anderes jetzt. Da geht es ja um Informationen, die für die Öffentlichkeit sind, aber nur für die dafür bereit sind zu bezahlen. Und wenn Sie das Beispiel brachten, ja, wenn es Leute irgendwas Technisches sich ausgedacht haben, irgendwas ganz Tolles, was Nützliches, und jemand anderes produziert das einfach, ohne dass sie dann Geld dafür kriegen, ist das ja grundsätzlich nicht grundsätzlich das Problem, dass es von jemand anderes produziert wird, sondern das Problem ist, dass er dann das Geld kriegt und die andere nicht. Und damit sind wir wieder bei der Kapitalismuskritik. So. Also auch eine klare Unterscheidung, was ist jetzt Information, die für die Öffentlichkeit bestimmt ist, und was ist Information, oder Autonomie darüber, welche Informationen ich von mir geben will. Und die Überwachung mit Kameras oder was weiß ich alles, ist für mich ein ganz klarer Eingriff in diese Autonomie, in diese Freiheit. Was weiß die Öffentlichkeit oder irgendjemand anderes über mich?
Die Frage mit der Überwachung sieht vielleicht in 5 Jahren so aus, dass die Webcams so klein sind, dass es ziemlich witzig wird. Also bei dem berühmten TIA-Projekt, der Terrorist Information Awareness, heißt es inzwischen, hat man das definitive Ziel, in 2 bis 3 Jahren Gesichtserkennung auf 150 Metern automatisch zu machen im Freien. Ich weiß, das ist Utopie, das kriegen die nicht hin. Im Freien ist sowas wesentlich schwieriger. Aber Fakt ist, dass man auf 150 Meter ohne weiteres Gesichter lokalisieren kann und vielleicht noch eine andere Art von Biometrie findet. Und dass die Technik sehr billig wird und vielleicht so verbreitet, und dass das nur ein Nebeneffekt ist, dass wir es kaum verhindern können. Das ist die Sache wie mit dem Kamerahandy. Im Moment fordern die Betriebe, die sich vor Spionage fürchten, die Handys auszuschalten, aber das ist garantiert nur eine zeitweilige Lösung. Also sehe ich da noch keine richtige Antwort drauf, wie man dort was verhindern will. Ich will dem auch nicht tatenlos gegenüberstehen, auf keinen Fall, aber mich überzeugt es nicht recht so. Auch die Sache der Anonymisierung halte ich sehr viel davon, aber ich weiß nicht, wie viel unserer Datenmenge, die wir täglich von uns geben, davon überhaupt betroffen sein kann. Also wenn man beim Surfen im Web ein bisschen anonymisiert, ist das eine feine Sache und wenigstens ein Teil der Mail chiffriert. Die Masse der Mail läuft nach wie vor unchiffriert und in erdrückende Masse. Und ich habe Sicherheitsfirmen gefragt vor 2 Jahren auf der CeBIT, 20 große Sicherheitsfirmen, wer von den Angestellten hat wie viel chiffrierte Mail letztes Jahr empfangen? Und es war verheerend. Ich glaube, es war außer zu Testzwecken nicht ein einziger. Und der damalige Eigentümer von PGP hatte mir seinen Schlüssel gegeben und der war aber schon verfallen und hat es auch nicht hingekriegt, einen aktuellen zu schicken. Das zeigt ja den Stand der Realisierung. Wir haben die Möglichkeit, wenigstens den Inhalt der Mail zu schützen, aber die Praxis ist verheerend.
Ja. Sind wir doch genau beim Punkt. Wenn wir uns darauf verlassen, dass demokratische Mittel in irgendeiner Form zur Beeinflussung dienen, müssten wir die Menschen aufklären. Wir sitzen hier in einem sehr erlauchten Kreis. Ich glaube, die wenigsten Dresdner wissen, dass diese Veranstaltung überhaupt stattfindet. Also wir sind hier nicht der Maßstab, muss man ganz klar sagen. Wir sind überhaupt nicht repräsentativ. Und jetzt kommt die Stelle, wo sich die Katze in den Schwanz beißt. Wir sagen, Wissen ist Macht. Das Problem besteht darin, dass dem großen Teil der Bevölkerung, von dem wir zum Beispiel die Meinungsäußerung erwarten und der vielleicht auch stärker bedroht ist als wir diese Gefahren überhaupt nicht bewusst, oder ich sage es schon wieder Gefahren, diese Zustände überhaupt nicht bewusst machen können. Das heißt, der gemeine Bürger weiß mit dem, worüber wir hier reden, eigentlich nichts anzufangen, geschweige denn, dass er es als Eingriff in sein Leben, also wenn ich beim Karstadt eine Kundenkarte mitnehme oder so, ist das prima, ich kriege Rabatt, das ist doch eine schöne Sache, ne? Da kommen die wenigsten drauf, dass das in irgendeiner Form noch weitere Konsequenzen hat. So, und ich weiß nicht, was Anonymisierungssysteme für Zahlungstransaktionen klingt gut. Ne? Also meiner Meinung nach ist es nur eine Frage der Zeit, wo jeder Geldschein irgendwann bei der Kasse durch den Scanner läuft. Und da brauche ich also gar keine elektronischen Bezahlsysteme zu haben, dann kann ich den Geldfluss auch so ganz gut verfolgen, denn die Dinger sind serialisiert. Müsste man sehr viel Aufwand reinstecken, um das wieder abzuschaffen. Ich weiß nicht, ob es überhaupt realistisch ist. Ich kenne jetzt die Modelle nicht, müssen wir vielleicht jetzt auch nicht auswerten. Aber ich weiß nicht, ob da die Basis ist, um überhaupt was zu tun.
Ich hab ehrlich gesagt überhaupt keine Lust jetzt irgendwie im besonderen Maße jeden, den ich irgendwie treffe, dort deswegen aufklären zu müssen. Also sicherlich gibt es ja ein paar, die wollen dann unbedingt jeden davon zu überzeugen, paranoiker zu werden oder irgendwie wenigstens ein bisschen paranoiker zu werden. Und jetzt ein bisschen mehr darauf zu achten oder sowas, aber ich will eigentlich gar niemanden gegen seinen Willen davon überzeugen. Wenn ich mich mit den meisten unterhalte über die Kundenkarte in Karstadt, sagen die, ja, da ziehe ich immer meine Karte durch, da kriege ich immer Punkte drauf und kann dann irgendwie was kaufen. Und dann ist das gut für die und dann sollen die ihr Ding machen. Problem ist für mich nur dann, wenn ich nicht mehr meine Privatsphäre behalten kann, weil das andere so große Masse geworden ist, dass der kleine Einzelfall dann gar nicht mehr stört. Also wenn man irgendwie gezwungen wird, die Kundenkarte zu benutzen, weil der Konzern irgendwann sagt, ja, also hier 99,9% haben die Kundenkarte, der restliche Prozent darf nicht mehr bei uns einkaufen, sparen wir uns wahnsinnig Verwaltungskosten.
Schon als Nichtbesitzer einer Kundenkarte outest du dich dann.
Oder so, ja. Yes, da kommt man dann gar nicht mehr rein. Dann habe ich ein Problem, aber, das, ja, das aber deswegen darf es für mich jetzt nicht die Alternative sein, irgendwie großartig Aufklärungsarbeit betreiben zu müssen, das finde ich auch gut.
Also ich muss dem mal insofern entgegengehen, ich habe es jetzt so verstanden, dass einem die Masse ja gar nicht zu interessieren braucht. Weil das ist ja vollkommen falsch, weil dadurch, dass die Masse ignorant ist, besteht ja gerade die Möglichkeit, Wildwuchs damit zu betreiben oder Missbrauch zu betreiben. Wenn die Masse aufgeklärt wäre für die Probleme, die sie stellen, dann täten sich die, die da irgendwie missbraucht rein wollen, doch wesentlich schwerer. Also zur Wahrung der eigenen Freiheit habe ich doch ein existenzielles Interesse daran, irgendwie darauf aufmerksam zu machen. Und dann muss ich dem widersprechen, dass die Medien, dass die Mittel der Demokratie irgendwie Zeitungen, Publikationsorgane, was auch immer, Bücher, das sind alles Mittel der Demokratie und es ist wichtig, damit eine Diskussion stattfindet, ein Meinungsaustausch. Und damit kann ich Leute auch sensibilisieren. Natürlich kann ich das missbrauchen, Al Jazeera und Visa und CNN und bla bla, aber das Problem ist doch, dass man deswegen, das Mittel ist nicht schlecht, nur die, die es missbrauchen, die sind schlecht. Und wenn ich wette, dass die meisten, ich wusste es eben auch nicht, dass man viele Dinge gar nicht zwangsläufig machen muss, sondern dass es technische Alternativen gibt, wo man dasselbe Ziel erreichen kann, aber mit harmloseren technischen Mitteln. Wenn man das stärker publiziert und die Leute sagen, ach so geht das auch, dann glaube ich schon, dass viele Leute sagen, naja hoppla, wenn es auch anders geht, dann machen wir es anders. Bisher haben wir gedacht, es muss zwangsläufig so oder so sein. So spielt das alles irgendwo zusammen, das möchte ich dazu sagen.
Ich hätte eine Anmerkung zur Diskussion Orwell und kapitalistisches System. Das ist schon ein bisschen älter, aber zwischendurch ist es eingegangen. Und zwar folgendes. In vielen Diskussionen, die im Rahmen von Datenschutz geführt werden, wird immer dieses Bild bemüht von jemandem, der etwas möglicherweise hoheitsrechtlich etwas tut, und zwar den Bürger fokussiert und auf diesen Bürger ausschließlich dann versucht, die Umwelt zu erforschen und Informationen abzugreifen. Ich glaube, diese Betrachtungsweise schadet eigentlich der Diskussion im Wesentlichen deshalb, weil wir dort ein Bild vermitteln, das nicht konkretisierbar ist. Also wenn ich sozusagen ein etwas Überwachendes konstruiere, dann verliere ich den Blick für das Wesentliche. Und das Wesentliche ist meines Erachtens, dass nicht der Staat, nicht der Hoheitsträger Informationen sammelt. Ich glaube aus meiner Erfahrung aus, dass gerade Hoheitsträger oder im Rahmen von Staatsapparaten die linke Hand weiß, was die rechte tut. Es ist so, dass Informationen teilweise gesammelt werden, teilweise werden dort irgendwo abgelagert, keiner weiß mehr, dass Informationen irgendwie existieren. Ich glaube, der wesentliche Punkt ist, dass Informationen werthaltig sind, dass diesem Grund Informationen gesammelt werden. Das heißt also, staatliche Institutionen sammeln so weit Informationen, soweit sie notwendig sind, um vielleicht Staatsaufgaben in irgendeiner Weise zu erledigen. Aber tatsächlich Informationen sammeln, die gefährlich werden, die werden durch Wirtschaftsunternehmen gesammelt, weil sie einen Zweck darin sehen, diese Informationen zu sammeln. Deswegen ist es immer ein üblicher Aktionismus, finde ich, wenn man sagt, Orwell, alle werden bewacht, wir haben so einen großen Big Brother, der uns fokussiert. Nein, so ist es nicht, sondern vielmehr ansprechen die konkreten Problematiken, die eigentlich ins Auge fallen, von denen wir meinen, die tun wir uns selbst, unsere Informationsbestimmung so sehr beeinträchtigt, dass wir sagen, nein, solche Unternehmen können wir nicht leben, nicht leben, wollen wir nicht zu tun haben. Und das Zweite ist, das Bestreiten von werthaltigen Informationen durch Gesellschaftskritik. Man spricht mit zwei gespaltenen Zungen, wenn man einerseits behauptet, wir leben in einer Informationsgesellschaft, andererseits aber die Werthaltigkeit der Informationen abreden stellt. Es ist nun mal so, dass unsere Gesellschaft, in der wir leben, die wir auch weiterentwickeln müssen, ein begrenztes Reservoir von Ressourcen haben. Also die natürlichen Ressourcen sind erschöpft. Werthaltig sind bloß noch geistige Informationen. Diese geistigen Informationen werden künftig immer werthaltiger werden, je nachdem, wie sich die Gesellschaft entwickelt. Aus diesem Grunde muss man natürlich auch, so sehe ich es zumindest, diese Informationen auf irgendeine Art und Weise schützen. Ich kann nicht sagen, alle Informationen sind frei, alle Informationen sollen jedem zugänglich sein, sondern dann würde ich mein Gesellschaftssystem vernichten, in dem ich lebe. Ich sage nicht, dass ich in einem Gesellschaftssystem lebe, mit dem ich zufrieden bin, aber ich sage, ich lebe in einem Gesellschaftssystem, das sich lohnt, weiterentwickelt zu werden. Und aus diesem Grunde werde ich dann nicht mein System vernichten, sondern ich werde sagen, ich möchte versuchen, diese Informationen, die heute existieren, die werthaltig sind, auch in einem gewissen Rahmen zu schützen. Mehr sage ich nicht. Ich möchte nicht aber mich auf die Diskussion einlassen und sagen, na gut, wir schaffen oben Content. Wir sagen, jeder Gedanke, jede Information ist frei, jeder darf sich aus dieser Information bedienen. Wer sollte denn da kreativ sein? Wer ist in der Lage, dann Gedanken noch zu entwickeln? Und dann sagen wir, warum entwickle ich Gedanken? Was ist die Antriebsfehler?
Das gefällt mir jetzt ganz gut, was Sie sagen.
Ich möchte mal ganz kurz darauf antworten. Es gibt für mich es gibt einen Unterschied zwischen werthaltiger Information und der Verwertung, also Vermarktung von Informationen. Das ist für mich ein Unterschied. Ob eine Information werthaltig ist, ein Wert hat, ist was anderes, ob es verwertet wird als Ware. Aber
ja, ich bin ja gerne hier und ich habe meinen Vortrag ja überschrieben, Mut. Also, ihr mit eurer Masse, ihr wisst gar nicht, was Masse ist. Wo ist denn jetzt das mit dem Regal? In welcher Höhe die Angebote umgeschichtet werden, weil Karstadt irgendwelche Sachen hat? Wovon redest du eigentlich? Ihr habt irgendwann mal was von Aldous Huxley gehört und Orwell, was soll das? Ich verstehe es wirklich nicht. Wir haben doch ein Problem für uns in der Gesellschaft, unsere Normen zu bestimmen. Jetzt kommt hier die Kollegin und sagt, Regelverstoß. Ja, ich unterstütze sie sofort. Wenn ihr eine Regel verletzt worden ist nach unseren Normen, dann haben wir dafür den segensreichen Einfall von Immanuel Kant und Friedrich dem Großen, nämlich den Rechtsstaat. Der hat das erste Mal in der gesamten Menschheitsgeschichte gesagt, das Recht steht über allem, es kontrolliert sich sogar selbst. Selbst über dem König steht das Recht, über dem Fachmann, über allen steht das Recht. Und wir haben jetzt in unserer parlamentarischen Demokratie unser Wahlrecht, diese Gesetze, die diese Rechte bestimmen, selbst unseren Bedürfnissen entsprechend einzurichten. Und wenn ein solches Recht verletzt wird, wie das, was Sie jetzt anführte, dann haben wir dafür alle einzustehen und stellvertretend für uns macht das die nach der Gewaltenteilung die Judikative, der Rechtsstaat. Und das ist etwas, was uns klar sein muss. Es gibt Regeln, die haben wir uns gesetzt und dann gibt es Regelverstoß. Das ist unter anderem Wirtschaftsrechtsverletzung, Strafrechtsverletzung, was weiß ich alles. Regelverstoß und Regeleinhalten, das ist ein Thema. Und darüber gibt es ja gar keine Zweifel. Ich glaube, hier gibt es auch keinen Zweifel. Aber darüber, dass wir hier der Dresdner Öffentlichkeit was Vernünftiges mitzuteilen hätten, weil wir ein besseres Wissen haben, also das habe ich jetzt heute hier nicht erlebt. Ich selber muss sagen, ich habe eine Reihe von Fragen, aber was jetzt hier kundgetan wird an Skeptizismus, an Geschäft mit den Ängsten oder Orwell oder sowas, Verletzung von Daten, Informationen, weil ich die und die Kauf- und Konsumverhalten habe. Also ich kann nur mal sagen, wenn ich als Mensch, der ich beruflich Interviews mache, oder sagen wir mal, ich habe eine Liebschaft, ja, eine Freundin, da habe ich mir die doch angeguckt. Dann weiß ich ungefähr, wie schlau ich bin, die einzuschätzen. So, jetzt sagt sie, ich will aber nicht, dass der das weiß. Ja, ich sehe das aber. Ich sehe dich doch. Ich sehe ihn auch. Da weiß ich so viel darüber, wie also der Innenminister nie erfährt mit seinen Datenerhebungen. Einfach aufgrund meines klinischen Blicks und meines... So, jetzt sagst du, du weißt ja, wir unterhalten uns hier 2 Stunden, dann sagst du, Mensch, scheiße, du weißt ja mehr über mich, als ich selber weiß. Wie willst du denn das verhindern? So, unsere Frage ist also Regeln, die setzen wir uns in der Gesellschaft, und Regel einhalten. Regelverstoß, dieses Problem. Ich glaube, darüber gibt's keine Frage. Und die andere Frage, die fände ich schon schön, wenn wir das wenigstens als Problem verstehen würden. Wie können wir über den Entwicklungsstand unserer Lebensweise heute uns miteinander aussprechen, abstimmen, Gemeinsinn herstellen? Sagen wir mal, wir als Computerfachleute möchten die anderen Leute auch aufklären. Wie können wir das bewerkstelligen, außer dass wir generell sagen, ja, ein gutes Wissen wäre wünschenswert für alle. Dann ist auch der Missbrauch nicht so gefährlich. Dann sind die Gefahren nicht so. So, wie können wir das machen, außer dass wir ein großes Plakat schreiben, da schreiben wir drauf, Aufklärung, ja, das hilft überhaupt gar nichts. Also die Frage ist dann, wie kann die kulturelle Kluft zwischen dem Lebenszustand heute und dem gesellschaftlichen Wissen der vielen einzelnen Leute, des Wissensrückstandes jedes Einzelnen, einschließlich meines. Wie können wir daran eine gesellschaftliche, lebendige Selbstaufklärung herstellen, die dann auf der Höhe der politischen Verantwortung irgendwo unseren Ansprüchen gerecht wird? Wir haben also kein Problem, unsere Wünsche, unsere Ansprüche zu formulieren. Die sind ganz affengeil, das können wir. Nur wie kommen wir halbwegs in die Richtung mit unseren politischen Fähigkeiten? Und da würde ich also sagen, diese kulturelle Kluft, die geradezu jeden Tag neu entsteht. Ich sage Ihnen ein Beispiel an dem Phänomen. Ich gucke in die Zeitung, zuerst immer die Todesannoncen. Täglich sterben Leute und manchmal welche, die ich kenne. Und dann gucke ich bei den Geburtsanzeigen, da wird nie jemand geboren, den ich kenne. Jetzt hat das verstanden. Prima. So, also das ist doch ganz normal. Das ist ganz normal, dass ich die nicht kenne, weil das jeden Tag, das Wissen über uns selbst, das wächst, die Kluft wächst jeden Tag von selbst. Nur durch das Wegsterben und das Geborenwerden. und das Hinterher-Eiern unserer Selbstaufklärung, das müssen wir machen. So, jetzt bin ich sehr dankbar für Ihre Vorschläge, denn der appelliert an unsere Intelligenz. Damit meine ich nicht einen Intellektuellen oder einen blöden Quaker, der auf dem Podium endlos redet, sondern jeder ist begabt. Und jeder soll beim Fußball nicht nur auf den Ball gucken, sondern Augen hoch, sagt der Trainer, damit er sieht, was die anderen machen. Und dazu möchte ich ermutigen und nicht mit traurigen Gesichtern sagen, wir machen jetzt nur noch defensive Massenabwehrkrankheit. Das war jetzt mein Beitrag. So.
Sie haben gerade gesagt, das stimmt einfach nicht, dass Sie innerhalb von 2 Stunden mehr über mich erfahren als jemand, der zum Beispiel großartig Daten sammelt. Also wenn ich mir angucke, was in Amerika gemacht wird, dass da Leute weil sie bei Amazon so viel 2 Bücher gekauft haben, wenn ich großartig den großen Umfang wissen und sei es aus dem fadenscheinigen Grund, dass es den Terrorismus gibt, Daten sammle, dann erfahre ich viel mehr, als wenn wir beide jetzt 2 Stunden reden.
Also wenn wir mit dem klinischen Blick eine Untersuchung machen, weil Sie ein Problem haben mit Ihrer Gesundheit und ich schaffe das nicht in 2 Stunden, da geht es bei Ihnen um Leben und Tod. Da kann die Datensammlung von Herrn Schilly noch so lange forschen, da geht es immer noch nicht so schnell um Leben und Tod. Es geht unter Umständen auch um Leben.
Aber ganz massiv eins. Sie sehen die Appearance, das was irgendwo erscheint. Sie sehen jetzt zum Beispiel jemanden mit Turnschuhen und T-Shirt, dass ich zu Hause Rolex im Schrank habe und den Nadelstreifenanzug mit einer viel schickeren Krawatte als die, das sehen Sie nicht.
Doch, klar sehe ich das. Ich
habe es auch 2 Stunden lang jemanden an der Nase lang zu führen. Und deswegen kann man das nur unterstreichen, dass die Sammlung von objektiven Daten und das Verknüpfen dieser scheinbar neutralen Daten ist wirklich viel gefährlicher. Denn den Menschen führe ich an der Nase lang, so wie ich das brauche. Das kann jeder einigermaßen intelligent von uns. Aber sich eben zu wehren gegen diesen permanenten Zugriff, es wird ja auf einen zugegriffen, das können wir doch nicht leugnen, ob das jetzt bei der Maut ist oder bei Paykarten oder wo auch immer. Und insofern ist man schon a priori in der Verteidigungssituation.
Aber das Thema des Tages heißt Privatsphäre war gestern. Sie verteidigen immer noch diese Art von Privatsphäre, die ist längst weg. Die
heute nicht mehr haben.
Die ist doch weg. Sie ist doch gar nicht mehr da. Sie erzählen mir doch gerade ein Plädoyer dafür, beweisen mir, dass sie weg ist. Sie ist wirklich weg, glauben Sie es doch.
Ich muss ja nicht bei Amazon kaufen, denn ich weiß
es. Trotzdem ist sie weg. Und deshalb war ja mein Vorschlag, wir müssen uns kaprizieren auf unsere informelle Kultur. Da ist der Raum und da bleiben auch die residualen Menschenrechte, die Sie appellieren. Ich bin ja völlig Ihrer Meinung, dass wir gemeinsam beschließen, was wir gut und schlecht finden. Dagegen spreche ich gar nicht. Nur doch nicht mit rückständigen Thesen. Die Privatsphäre, der Waldspaziergang ist weg.
Was sagt denn da der Datenschützer? Ist der nicht fürchterlich verzweifelt, wenn er sowas hört?
Der weiß das doch.
Also das war jetzt ein guter Auftritt, also alle Anerkennung. Aber auch wenn ich Techniker bin und mich mit Nullen und Einsen beschäftige, ich glaube nicht, dass die Welt nur weiß oder schwarz ist. Und natürlich haben wir heute in vielen Situationen weniger Privatsphäre, als wir das vielleicht vor 30 Jahren hatten. Aber verglichen beispielsweise damit, was ein normaler Mensch vor 300 Jahren an Privatsphäre hatte, haben wir möglicherweise heute in einer Stadt, früher gab es vielleicht weniger Städte, immer noch mehr Privatsphäre als damals. Und in einer Welt, wo es nicht nur Weiß und Schwarz gibt, möchte ich durchaus immer wieder neu justieren, wo die Grauschattierung ist und wo ich versuche, ein bisschen am Regler zu stellen, um sei es für mich persönlich oder auch soweit ich die Gesellschaft kenne, an der Stelle zu helfen. Und wenn mir dann jemand sagt, er wüsste ganz genau, was rückständig ist und vorwärtsgehend und alles sei nur weiß oder schwarz, dann kann ich vielleicht noch sagen, guter Auftritt, aber wirklich die Welt verstanden und adäquat wiedergegeben, nein.
Ja, aber wenn Sie das jetzt so schroff sagen, dann gehen Sie bitte auf meine Argumentation ein.
Entschuldigung, es gibt Argumente, die sind, Verzeihung, so bar jeder Realität, dass es einfach Zeitverschwendung ist. Ich müsste sagen, ich möchte heute irgendwann auch nach Hause. Ich habe da zumindest eine Freundin, die auf mich wartet. Ich werde mit Ihnen nicht beliebig über jedes unsinnige Argument reden. Nicht beliebig lang.
Darf ich mal kurz was sagen? Ich glaube, dass nie verstanden worden ist, was unser Hassan sogar sagen wollte. Was ich auch heute hier nicht gehört habe, ist, eine Lösung anzubieten, wie man dem Rest der Gesellschaft, die mit Verlaub gesagt, ein bisschen dünn in der Situation, was den Datenschutz betrifft, wie man erst kommunizieren kann, wie man sich wirklich wehrt. Was wir hier jetzt alles diskutiert haben, sind so technische Nischenlösungen, wie man es verhindern kann, eben die Payback-Karte nie zu benutzen.
Indem man es exemplarisch auf die Spitze treibt.
Ja, das wird nicht gesehen, weil das ein einzelner Verrückter
ist.
Ja, also ich wollte mal auf eine Sache hinweisen, also weil hier gerade also auch der Unterschied zwischen Soziologen und Technikern gemacht hat. Was mich eigentlich kolossal amüsiert hat, ist, dass also in einem der letzten Chaos-Radio-Sendungen die Frage war über Communities, also Online-Communities. Und gerade als Kryptograf ist man hochgradig amüsiert, dass man irgendwie kryptografische Kollegen hat, die dort mehr Sachen über ihr Sexualleben posten, als sie überhaupt wollen. Also überhaupt erfahren hat über langjährige Kommunikation. Und da gibt es in diesem Bereich gibt's durchaus zwei verschiedene Philosophien. Da gibt es einige Philosophen, die sagen, die Privatsphäre ist sowieso weg, dann kommuniziere ich wenigstens das Bild von mir, dass ich kommunizieren will. Und dann gibt es andere Leute, die sagen, nee, ich mache Datenreduktion massiv. Das Interessante ist, von diesen Leuten, die eher auf der Seite der Datenreduktion ist, hat einer mal geäußert, hat gesagt, er hat neulich einen runden Geburtstag gehabt, ich vermute 30, und hat dann eine CDs mit seinen alten Sünden aus den Newsgroup-Posting in den 90er Jahren gekriegt und war dann völlig baff. Ich habe dann auch irgendwie mehr mal meinen Spaß gemacht, dass ich irgendwie meinen Namen zwei oder dreimal gegoogelt habe und dann irgendwie so Sachen, aua, aua, aua. Dazu habe ich mich geäußert und sondern war ich relativ amüsiert, weil man hat ja jetzt im Moment die Entwicklung, wenn man sich mal Otto Schiele anguckt vor 20 Jahren und Otto Schiele heute, dann sind es ja irgendwie Personen mit gespaltener Persönlichkeit. Das Günstige ist jetzt im Internet sind die Jugendsünden alle halten. Das Gründe ist, ich stehe immer noch zu meinen Jugendsünden, aber einige Leute halt nicht. Worauf ich raus will, wenn selbst die Leute, die wirklich ehemalige CCC-Sprecher sind und Veteranen sind, sich nicht klar sind über die soziologischen Auswirkungen von diesen Systemen, dass zum Beispiel nie was vergessen wird, was in den Newsgruppen ist, das war damals nicht klar, dann ist ein massiver Aufklärungsbedarf der Technologen da. Und da müssen also die Technologen auch mal den Leuten das nicht einfach kommunizieren. Wenn ihr jetzt in den Newsgruppen was postet, dann kann es ewig erhalten bleiben. Andere Probleme ist zum Beispiel Google. Da wird einem ja ganz schwarz vor den Augen, wenn man sich mal überlegt, was hat man denn dann gegoogelt. Da weiß man, was sich interessiert, für welche persönlichen Sachen und so weiter. Man muss einfach dann auch mal die Aufklärung betreiben. Und dann noch zu dem Kulturpessimismus der Soziologen. Es ist ein neues Spiel eröffnet worden. Also heute ist es möglich, mit wissenschaftlichen Austausch kleinen Gruppen zu bilden, auch verschlüsselt sicher zu kommunizieren. Die waren früher nicht möglich. Also man kann heute wirklich Communities machen. Also es sind einige Leute, die aus Berkeley sind, ja näher als die Leute, die bei mir im Haus auf der anderen Seite wohnen. Also mit anderen Worten, die Argumentation Privatsphäre ist nicht mehr da, ist auch nur, sehr relativ. Ich lebe in Amsterdam, ich kenne die meisten meiner Nachbarn nicht, aber ich kenne sehr gute Freunde in anderen Bereichen, über die ich auch unter Umständen verschlüsselt kommuniziere, wenn es mal mit irgendwelchen gesetzinkonvertiblen Sachen dann zu tun hat, was in Amerika ja durchaus einige schon tun.
Sie zitieren aus meinem Vortrag. Ja, ich wollte nur sagen.
Kluge Leute aus anderen Bereichen zu zitieren, ist eine Sache, die ich als Wissenschaftler nie hatte. Aber nee, also ihre Grundsatzkritik und ihr Grundsatzzynismus wird auch in einigen Stämmen der Hackerbewegung geteilt. Und alle Leute, die das irgendwie einigermaßen seriös angucken, die sind einfach ratlos in meinen Augen. Also dieses Problem, macht euch mal den Spaß, die aktiven Newsgroup-Posten, also mal in Google Newsgruppen nach den Jugendsünden zu schauen. Und ja, das ist schon spannend. Und das muss einfach kommuniziert werden. Also wenn das nicht mal den Urburgens klar ist, was in der Zeit ist, ist es natürlich schwierig.
Ego-Surfing nennt man das. Aber es hat nicht nur Nachteile. Ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe vor 2 Monaten einen wirklich wichtigen Auftrag gekriegt von einer Firma und davon lebe ich, weil der Mann noch mehr gegoogelt hat. Und zum Glück kam das Positive zuerst. Andernfalls, sehe ich halt, ja. Gut. Und da wusste er, aha, der schneidet nie auf, der kann das und das. Gut, also man muss es eben wirklich zweiseitig sehen. Manches ist fantastisch. Ich bin Verfechter des Handys, ich habe es auch immer an und ich finde, das Leben ist leichter geworden. Andere schimpfen. Man muss eben beides wissen. Aber die Sache der Aufklärung finde ich ganz wesentlich. Und da haben wir gerade mit Rüdiger jemanden, der an Sachen TCPE mitgeholfen hat, ein kleines Wunder zu vollbringen. Ein Thema, was technisch viel schwieriger ist als das, was wir hier diskutieren. Und trotzdem ist die öffentliche Meinung sehr ausgeprägt worden in diese Richtung, was eigentlich gar nicht beabsichtigt war, aber doch geworden ist. So, genug.
Noch zwei technische Fragen. Also ich hoffe, dass es nicht ganz sicher abgleicht, aber zum einen, Herr Fitzmann hatte gemeint, dass die Digital Right Management nicht möglich wäre technisch heute. Und vor ein paar Stunden haben wir im Vortrag gehört, dass, falls es so weitergeht, mit TCPA genau das eintreten wird, dass wir einen Computer kriegen, mit dem man nur noch irgendwelche Medien abspielen kann, die irgendwelche anderen Leute wollen, dass wir es können. Und eben genau das eben nicht mehr so geht. Also wie ist es jetzt zu vereinbaren? Und die zweite Frage ist, es wurde auch schon genannt, dass es nicht möglich ist, Daten, die einmal veröffentlicht wurden, zu vernichten. Was ist jetzt mit den Möglichkeiten, dass man gezielt Falschinformationen ausstreut über sich selber, um dann sozusagen jemanden, der jetzt irgendwie sagt, ja, du bist aber schwul, das habe ich da gelesen. Ja, toll, das hast du da gelesen. Aha. So, und ich habe hier übrigens gelesen, dass ich nicht schwul bin. Und dem glaubst jetzt niemandem also. So, also was ist jetzt damit?
Okay, zur zweiten Sache müsste man mal Soziologen, Psychologen fragen, wie sie glauben, dass der massive Einsatz von Missinformationen die Gesellschaft und die Menschen und auch dann auch das Denken der einzelnen Menschen über sich selbst, das Empfinden ändert. Ich weiß es nicht. Ich habe bisher, obwohl mir klar ist, was man mit Missinformationen tun kann, in meiner eigenen Forschung, in den Forschungspapieren, alle Vorschläge vermieden, die darauf rauslaufen, Missinformationen zu streuen. Es ist mir zu heiß, ich habe mich da bisher nicht rangewagt. Da müssten Fachleute sprechen. Als Amateur nehme ich das nicht in die Hand. Als Amateur in diesem sensiblen Bereich. Zum Technischen. Selbstverständlich gelten beide Aussagen, wenn man unterschiedliche Annahmen macht. Meine Annahme ist, dass Menschen nicht alle Technik, die sie bisher haben, wegschmeißen werden und dass es weiterhin Hersteller geben wird in der Welt, die Technik herstellen, die dem Benutzer Kontrolle gibt, was er tut. Momentan sagt die TCG, dass all diese Chips ja abschaltbar sind, also man könnte alle Geräte, die man kauft, auch ohne die TCG-Chips betreiben. Meine These ist, selbst wenn diese Konsortien das so auf Dauer nicht einhalten würden, ihre Zusage, wird es andere Hersteller geben, die diese andere Technik liefern. Diese Technik hat einen Verwendungsvorteil, zumindest für manche Zwecke. Sie findet einen Markt, sie findet Verbreitung und so weiter. Das ist der eine Unterschied. Der zweite Unterschied ist, ich rede nicht darüber, ob man Software schützen kann. Software muss nur eine Maschine ausführen, die kann ich also gegebenenfalls kapseln. Die verlässt die Maschine nie. Dann muss ich darüber diskutieren, wie schwierig ist es, einen Chip aufzumachen und reverse zu engineeren und so weiter. Aber das ist vielleicht schwierig. Vermutlich im Zuge der technischen Entwicklung wird es immer ein bisschen schwieriger. Na gut, die Analysemethoden werden auch immer ein bisschen besser. Wohin das führt, weiß ich nicht. Aber normalerweise, wenn wir über Filme reden oder über Musik, reden wir über irgendetwas, was wir als Menschen wahrnehmen. Wir reden über unsere Augen, wir reden über unsere Ohren. Oder manche Leute, so wie sie Auto fahren mit ihren Bässen, reden sie noch über ihren Bauch. Aber ich kann da Videokameras hinstellen, ich kann da Mikrofone hinstellen und vielleicht kann ich noch einen Erdbebendetektor mitführen und ich kann das aufzeichnen, auch analog. Natürlich dann auch analog erfassen und wiederum digital kodieren und aufzeichnen. Und zumindest dann die digitalisierte Analogaufnahme kann ich wiederum beliebig verbreiten. Ich glaube momentan nicht, dass die Politik dieses analoge Aufnehmen, also analoge Aufnahmegeräte, den Besitz davon unter Strafe stellen wird. Sie wird auch nicht sagen, dass wir unsere ganzen alten PCs abgeben müssen. Und in dieser Welt, also unter diesen Annahmen, halte ich meine Aussagen. Und ich habe bisher noch niemand erlebt, den ich wissenschaftlich ernst nehme, mit dem mir auf der Basis dieser Annahmen widersprochen hätte. Natürlich gibt es Leute, die mir widersprechen, weil sie andere Annahmen machen. Aber das ist im wissenschaftlichen Diskurs durchaus üblich.
Dieses BA-Chip ins Gehirn implementieren.
Da wäre ich auch wiederum vorsichtig, das zu empfehlen. Da müsste man jetzt mit Medizinern und noch einigen anderen Disziplinen sprechen.
Jetzt sind wir wieder genau bei dem Punkt. Wir haben jetzt gerade schon wieder über technische Details diskutiert, über deren Entwicklung man trefflich spekulieren kann, weil die Idee, dass die alten Computer noch 20 Jahre laufen, halte ich nicht für besonders tragfähig. Irgendwann fallen die Dinger wirklich auseinander, das ist definitiv so. Die interessantere Diskussion ist eigentlich, ob das analoge Kopieren beispielsweise, was jetzt also gerade noch die Nische ist in all diesen technischen Wirrwarr, unter Strafe gestellt wird. Und damit sind wir eigentlich beim Punkt. Es geht nicht darum, ob das digitale Kopieren technisch möglich oder unmöglich ist, sondern es geht darum, ob es einen Straftatbestand darstellt oder nicht. Es geht darum, ob es kriminalisiert wird oder nicht. Und die Entscheidung ist eine rein gesellschaftliche Entscheidung und hat überhaupt nichts mit der Technik zu tun. Ich hätte das schon bei den schwarzen Vinylplatten machen können, dass ich sage, Jungs, Tonband dort anschließen und Kopf abgehackt. Man hat es aus irgendeinem Grunde damals versäumt. Heute leuchten die Dollars in den Augen ein bisschen größer und plötzlich kommt man auf solche obskuren Ideen. Und wenn die Masse nicht aufgeklärt wird, wird eine demokratische Entscheidung zugunsten derer ausfallen, die einfach das Wissen haben und die Macht ausüben und die Entscheidungsträger, also Wähler oder was auch immer, auf ihrer Seite ziehen. Mit den obskursten Argumenten, mit den abstrusesten Argumenten, die üblicherweise von den Leuten geglaubt werden. Der Verkäufer, es kommt vorhin, der Verkäufer, der DRM verkauft, lügt. Das stimmt nicht. Der Verkäufer, der das verkauft, ist selbst von dem Produkt überzeugt, genauso wie der Versicherungsvertreter, Entschuldigung, falls einer dabei ist, der ist davon überzeugt. Wer lügt, ist vielleicht der Entwickler und selbst bei dem wäre ich mir nicht ganz sicher. In dem Moment, wo ich die Technologie entwickelt habe, bin ich überzeugt davon, sonst hätte ich überhaupt nicht angefangen damit. So. Und die Menschen sind natürlich auch so gebaut, dass jemanden, der davon auch etwas überzeugt ist, Glauben schenken. So. Und wenn ich nur lange genug rede, dass alle Raubkopierer, jetzt sage ich selber schon Raubkopierer, alle Kopierer kriminelle Elemente sind, dann glauben es die Leute irgendwann und dann kriege ich auch das Gesetz durchgepeitscht. Und dann ist der Schritt, die analoge Kopie oder wie auch immer zu verbieten, nur noch ein ganz kleiner, und nur um den geht es, nicht um die technischen Mittel. Das ist eine Randdiskussion.
Also wenn die Thesen des Vorredners irgendwie skurril erscheinen, das ist zwar zutreffend, allerdings durchaus realitätsweltkompatibel. In einigen Staaten in Amerika ist es verboten, Fernseher und Mobiltelefone zu besitzen, die nicht vom Netzwerkhersteller irgendwie erprobt sind. Das bedeutet also Ende für Open-Source-Entwicklung. Es gibt Diskussionen, dieses analoge Lobby, die jungen Leute so schön sagen, zu stopfen. Es gibt das Broadcast von Leck in Fernsehen. Es gibt Wasserzeichen ist eine ganz miese und üble Geschichte. Also die Firma Philips war definitiv stolz, dass sie irgendwie damit geholfen haben, eine Jury Mitglied der Oscar-Kommission zu denunzieren, dem jetzt 3 Jahre Knast sind. Und diese Philips-Firma ist auch noch stolz drauf und hat es auf der CeBIT an Nord. Wir haben im Wissenschaftsbereich die Fraunhofer-Gesellschaft, die nichts Blöderes einfällt, als zu sagen, wir machen jetzt irgendwie Digital Right Management Light, irgendwie dann mit den Leuten über die Dörfer auch tingeln und dann irgendwie bekommen, ja, wir machen jetzt eine neue Technologie, die du als Nutzer nicht siehst, dass da irgendwelche Informationen über dich eingebaut sind, aber das ist ja besser als die anderen. Also wir haben selbst in der deutschen Wissenschaftsgemeinschaft Leute, die dieses schmutzige Geschäft betreiben. Und wenn die Leute jetzt irgendwie wirklich sagen, das sind irgendwie Horrorvisionen und ganz klar, es gibt Gesetze in Amerika, dieses analoge Loch irgendwie zu stopfen. Also irgendwie, ich habe mal dumme Witze gemacht, das analoge Signal muss irgendwie im Hirn dann ihr braucht irgendwie den erwähnten Chip, der darauf achtet, dass da nichts passiert. Es ist nicht mehr so weit davon. Also die Leute tun analoges Kopieren erschweren, also mal diese Watermarking-Sache, die im Moment total von Fraunhofer auch noch gepusht wird. Es ist übel und wie schon erwähnt, wenn die Gesetze irgendwie sagen, wir dürfen keine Broadcast-Medien aufnehmen, dann kommen wir wirklich in historischen Rückschritt. Dann haben wir wirklich eine Situation, dass das Verbrennen der Bibliothek von Alexandria wirklich ein kleiner Inzident war gegen die Probleme, die uns jetzt blühen, wenn dieses US-amerikanische Recht über die Welt ausgekostet wird.
Also ich übernehme es jetzt mal ganz positiv. Ich brauche mir über den Datenschutz und datenschutzfreundliche Techniken ja keine Sorgen mehr zu machen und Gedanken, weil Datenschutz wird rechtlich gewährleistet. Damit kann ich den Raum also jetzt ganz voller Freude und Zuversicht verlassen und wird von meiner Seite aus, zumindest für mich als Person, jetzt die Podiumsdiskussion beenden. Ich höre gerne noch eine Weile zu, aber würde dann dazu nichts mehr sagen. Bin glücklich mit den Argumenten, brauche ich mir also über Datenschutz keine Sorgen zu machen. Datenmissbrauch wird verboten, Ende wird durchgesetzt, zur Not Kopf ab. Prima.
Ja, wir hoffen mal, dass wir vorhin gesagt haben, zu knüpfen. Es ist nicht so, dass wir jetzt hier in Bezug auf die Aufklärung der Gesellschaft in einer Präventivposition, ja, Defensivposition. Ich meine, so, wir sind ja hier auch frei eingeladen. Kann ja jeder hierher kommen. Das ist doch wirklich noch zu. Wir sagen ja nicht, dass wir uns bloß irgendwie so einen kleinen Kreis dazu geben können, sondern wirklich allen. Ich glaube auch dem Herrn, der jetzt schon mittlerweile gegangen ist, ich glaube auch nicht, dass er total untätig ist irgendwie. Schon allein dadurch, dass er nicht irgendwie ein Schild mit seinem Namen und seinen Vorlieben und alles mit sich rumträgt, zeigt ja auch selber, dass er ein bisschen was von Privatsphäre hält. Und ich meine, auch für jedes kleine bisschen, was er in Aufklärungsarbeit leistet, ist doch schon mal mehr als gar nichts. Und genau dieses mehr als gar nichts ist es doch, was wir durchsetzen wollen.
Ich sehe das als Aufforderung eigentlich an alle. Ich selber habe zwar mein Hobby beim Artikelschreiben auch entdeckt, aber das Weitertragen der Diskussion der offenen Probleme sehe ich als Aufgabe für jeden Einzelnen von hier. Und wenn es ein Leserbrief ist, der protestiert in der Zeitung, oder wer ein bisschen schreiben kann, das kann man lernen auch für die Zeitschriften, dass die Öffentlichkeit ein bisschen zu sensibilisieren. Wenn man Fragen schon nicht beantworten kann, sollte man sie zumindest stellen. Das habe ich mir
gehört. Ich wollte mich bedanken für die Veranstaltung und insbesondere denjenigen, mit denen ich auch persönlich zu tun hatte, von denen ich weiß, dass die Verdienste haben. Ich hoffe, dass sie das selber hier als einen großen Erfolg empfinden. Ich bewerte das so und hoffe, dass es irgendeine Anknüpfung gibt, dass das weitergeht und auch, dass sozusagen der Kredit der Veranstalter in der Öffentlichkeit gehoben werden kann, sodass dann beim nächsten Mal auch vielleicht eine bessere Ankündigung noch gelingt, als die, die jetzt ja immerhin auch zu dem heutigen Tag geführt hat. Also wirklich besten Dank und gratuliere dazu. Ich weiß, was das bedeutet. Das ist wirklich Knechterei. Jetzt wollte ich noch gerne zu der Frage des Homosexuellen und seiner persönlichen Mitteilung sagen, ob er das tut oder nicht, ob Herr Schröder ausgibt, er hätte so braune Haare, dass man die gar nicht färben könnte, oder ich mache das, das ist im Grunde genommen ein persönliches Problem. Aber was anderes ist natürlich, dass die Gesellschaft einen Bedarf hat an Produktion, an Konsumtion, an Information und an Distribution. Und wir haben jetzt hier mit dem Thema Distribution, Information zu tun. Und da allerdings gibt es nun mal, das sprachen Sie vorhin an, Soziologen, Fragen zu Desinformation, Propaganda und so weiter. Das hat eine große Geschichte. Da gibt es ganz viel kluge Literatur. Und da kann ich nur sagen, erstens, zweifellos hat die Gesellschaft, jeder Einzelne und alle zusammen, einen immensen Bedarf, miteinander zu kommunizieren, auf der Grundlage auch von einem erträglichen Niveau von verlässlicher Information. Also wenn mich ständig alle anlügen mit der Aufforderung, ja, da weißt du mal, wie kritisch du sein musst, du darfst nicht glauben, funktionieren ja die notwendigsten Kommunikationsflüsse nicht mehr. Das heißt, mein Postulat für das Problem der Kommunikation, die wir uns wünschen müssen, ist, und ich persönlich beherzige das für mich und ich würde das auch empfehlen für das Gesamtthema, ist, dass ich bereit bin, an meine gesellschaftlichen Bedürfnisse die Frage zu stellen, ob ich selbst auf dem Wege bin, die einzulösen. Das ist auch mein Anspruch und der ist überall durchgeklungen an Moralität, an Menschlichkeit. Und das sehe ich nun so, dass ich glaube, dieses Stückchen Moralität steht am Anfang jeder politischen Regung. Die muss ich als Vorleistung bereit sein, aufzubringen, mit dem Risiko ständig vorgeführt zu werden, nach dem Motto, der Ehrliche ist der Dumme. Wer sowas sagt, zersetzt, der mag im Einzelfall recht haben, aber das geht nicht. Die Gesellschaft geht nicht, wenn sie nur auf Lug und Trug und Zersetzung aus ist. Und das ist jetzt mein letztes Wort. Ich habe vor ein paar Tagen gelesen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung eine Ankündigung über ein neues ideologisches Buch, Bestseller in Amerika, von einem Autor, der geschrieben hat, wir haben nicht die Möglichkeit, uns den Feind auszusuchen. Der Feind bestimmt, was Feindschaft ist, und nicht die Weicheier in Europa mit ihrem liberalen Integrationsdenken. Und das Gute ist, es gibt die Macht des Schwertes, dass die Amerikaner das Schwert haben. Das ist eine Grundüberlegung, die wir uns anstellen müssen alle. Und trotzdem stehe ich dann da ohne dieses Schwert und sage, ich bringe trotzdem zunächst mal die moralische Vorleistung, mitmenschlich sein zu wollen, und verspreche mir davon, dass die Menschheit sich auf der Basis integrieren kann, weil ich zu sehen meine, dass die harte Linie nicht funktioniert.
Gut. Ich danke also allen für das Kommen, die hier vorne so eifrig ausgeharrt hatten und die Saal auch, und ich hoffe, man sieht sich zum gleichen Thema irgendwann nochmal wieder.